Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dialogs Deutschland-China, China-Deutschland. Ich sitze heute zusammen mit Professor Michael Ho. Wir sind in der Kaiserstadt Goslar, aber eigentlich ist Michael Ho Professor an der TU Clausthal. Zunächst einmal begrüße ich dich ganz herzlich in der Sendung. Wir duzen uns, weil wir uns, glaube ich, schon seit fast 10 Jahren kennen. Stimmt das?
Stimmt, ja. Stefan.
Ja, vielen Dank. Du bist in China geboren. In welcher Stadt eigentlich?
Das ist in einer kleinen Stadt, Nanzhong. Das ist in der Provinz Sichuan. Und eigentlich mein Geburtsort ist noch klein. Das ist auf einem Dorf, heißt das Sitan. Nanzhong ist so wie Goslar hier Landkreis. Also Sitan ist in der Großordnung wie Artman sowas. Ja. Ein Dorf.
Sichuan, die Provinz, die bekannt ist für ihren scharfen Chili-Pfeffer und ihre Panda-Bären. Oder ist das Klischee etwas übertrieben?
Nee, das ist genau richtig. Ja, da hast du richtig beschrieben.
Du hast dann Bergbau studiert ab 1979 und hast dann tatsächlich unter Tage im Kupferbau gearbeitet. Erzähl uns doch mal ein bisschen darüber.
Das war 1979, wie gesagt, und das dritte Jahr also mit sogenannten Studienaufnahmeprüfungen wieder eingeführt nach der Kulturrevolutionszeit. Das hatte Deng Xiaoping dankensweise dieses genehmigt und das war Ende 1967. Ich war der dritte Jahrgang, diesen drei Jahrgänge zusammen, heißt das sogenannten neuen drei Jahrgänge. Nach dem Kulturrevolutionszeit war ziemlich eigentlich nicht so kompliziert, auch die Aufnahmeprüfungen an sich. Aber die Aufnahmenquote war ziemlich niedrig. Das war nur etwa 3%. Ich bin im Nanz, auf dem Dorf geboren, eine Grundschule besucht. Von meinem ersten Klassen bis zum 10. Klassen. Aber das war ein bisschen kompliziert bei mir in der Kulturrevolutionszeit, weil meine Einschulung war nicht normal zum 1. September, sondern zum 1. März. Deswegen habe ich 9,5 Jahre studiert, aber komplett an diesen Grundschule. Und meine Lehrer, Lehrerinnen haben auch keine Universität besucht. Die waren auch etwa Mieter Schüler, Unterklassen oder Oberklassen Absolventen, kann man so sagen. Deswegen war für uns schwierig und die Lehrenden und auch Schulen, wir haben gemeinsam an diesen Aufnahmeprüfungen teilgenommen, die aber nur eine geschafft hat in diesen drei Jahrgängen, etwa 220 Abiturienten, Abiturientinnen, da war ich der Einzige, der dieses geschafft hat. Und das war natürlich Glück. Und dann habe ich die Kunming University of Science and Technology in Kunming mit sozusagen meinem Bachelorstudium dort erstmal angefangen, 4 Jahre Bachelor und danach nochmal 3 Jahre Master im Bereich Bergbau.
Trotzdem bist du dann in den Bergbau selber gegangen. Du bist nicht in eine akademische Laufbahn gegangen, sondern gleich in den Bergbau. War das sozusagen die Anforderung der Zeit, Aufbau des Landes, oder woran lag das?
Nein, das war mein eigenes Interesse. Ich habe meine Masterarbeit in einem Kupferbergwerk unter Tage geschrieben, kann man so sagen. Fast jeden Tag mit einem Messgerät, das war Akustikemission, ist eigentlich wissenschaftlich gesprochen, ist seismische Emission. Dann kann man mit diesen etwa 4 Sensoren die Daten sammeln, und meine Masterarbeit ging es um eigentlich die Verarbeitung dieser Daten und daraus auch die Risiken eines Bergwerkes zu bewerten und eventuell zum Beispiel Abschalung oder Unfälle dann vorauszusagen. Und glücklicherweise war mir 2-mal gelungen, solchen Ereignissen in 1-2 Tagen vorher Aussagen zu kennen und natürlich auch München gerätet und auch großen Anlagen dann, sage ich mal, gerettet.
Sowas rettet natürlich auch Menschenleben, und eigentlich ist deine Kompetenz dann in China ja doch von großem Wert gewesen. Wieso bist du dann doch, ich glaube 1992, nach Deutschland gekommen? Wie kam es zu dieser Entscheidung?
Das war einfach. In meinem Masterstudium, wie gesagt, habe ich auch unter Tage schon meine Masterarbeit geschrieben. Und da im Rahmen dieser Masterarbeit habe ich natürlich viel Literatur gelesen und dann vieles aus hier Ruhrgebiet, nämlich Deutschland, und damals Kornel Bergbau gab es auch solchen ähnlichen Ereignissen, und dann habe ich gesagt, möchte ich gerne so einen Doktortitel sozusagen und auch zum Thema Bergbau und Risiken und so weiter induzierten Erdbeben hier in Deutschland schreiben.
Den Doktortitel, die Promotion hast du dir ja in Clausthal erworben, aber vorher warst du noch in Sachsen, in dem traditionsreichen Bergmannsort Freiberg. Berichte doch mal.
Richtig. Ich habe mich um ein Stipendium beworben und auch bekommen, nämlich von der Stiftung Hans Seider Stiftung, und das war in München, diese Stiftung Hauptquartier, kann man auch sagen, das ist die Stiftung der Partei CSU. Ja? Und deswegen meine erste Station war zuerst in München, habe ich dort 4 Monate deutsche Kurse am Goethe-Institut besucht. Und danach, also während dieses deutschen Kurses, habe ich natürlich mich beworben um eine Promotionsstelle. Und damals für mich die berühmten technischen Universitäten im Bereich Bergbau, sogenannten ABC, Aachen, Berlin, Clausthal. Und aus Berlin, dann habe ich einen Brief bekommen, aber nicht mit Zusage oder Ablehnung, sondern Empfehlung nach Freiberg, weil der Professor schon im Ruhestand war. Und von Clausthal habe ich auch Zusagen bekommen, und zwar von Professor Karl-Heinz Nux. Und Aachen war in Überlegung. Also deswegen hatte ich sozusagen 2 Zusagen, Freiberg und Clausthal. Eigentlich meine erste war Clausthal, Aber mein Stipendium damals nur für 2 Jahre. Und für eine Promotion hatte nicht gereicht, diesen 2 Jahre Stipendium. Ein Freiberg-Professor hatte aber zugesagt, nämlich nach der Beendung des Stipendiums mich weiterhin zu finanzieren, bis zur Promotion. Deswegen bin ich dann dort gegangen und hätte ich natürlich dort auch geblieben, promovieren wollen. Leider nicht geklappt, wegen der ausländischen Behörde. Das war, wie gesagt, etwa Juni 1992, noch nicht mal 3 Jahre nach Wiedervereinigung, also noch nicht mal 2 Jahre, ja, weil da offiziell Wiedervereinigung ist 3. Oktober 1990. Und mit meinem Visumverlängerung war gar kein Problem, aber Problem war nämlich mit meiner Familie, diese Familienzusammenfügung ging es nicht. Die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen waren ziemlich konservativ und nach auch langfristig, also mehrere Stunden Gespräche zwischen Professor, meinem Professor und ausländischer Behörde und auch mit Dekan ist keine Zusagen gegeben von Seiten Auslandsbehörde. Das ging nur mit Besuchen, das heißt maximale 3 Monaten, nicht diesen sozusagen Zusammenfügung der Familie, aber hier in Goslar, dann ist kein Problem.
Das Familie, ist, damit meinst du deine Frau?
Und meine Frau und mein Sohn. Mein Sohn damals etwa 4,5 Jahre alt.
Das heißt, die haben dich immer nur in Abständen 3 Monate besuchen können?
Wenn ich dort geblieben wäre.
Ja.
Ja, und dann war natürlich für mich schwierig, dieses wahrzutreffen, entweder Familie oder Promotion. Ja. Und letztendlich habe ich meine Familie gewählt. Und zum Glück, das war Oktober 92, hier etwa noch nicht mal 2 Monaten, habe ich ja ein Projekt von meinem Doktorvater. Damals wollte er, dass ich nur Ausbildung, Weiterbildung machen soll. Und bekommen und innerhalb 3 Monaten habe ich aber dieses Projekt erfolgreich erledigt zu seiner großen Überraschung, weil er gar nicht erwartet hat, dass das klappen werde. Und deswegen danach hatte er mir eine vorne Stelle dann nicht nur angeboten, sondern tatsächlich gegeben, sodass ich nach meinem Stipendium die Promotion nicht nur bis zum Ende, sondern darüber hinaus.
In der Bibliothek der Freiberger Bergakademie habe ich mal ein Buch gefunden und auch gelesen, Leibniz und der Bergbau. Und darin habe ich entnommen, dass Leibniz etwa 10 Jahre, er kommt zwar aus Leipzig, aber hat überwiegend in Hannover gearbeitet, dass er 10 Jahre seines Lebens in Abständen im Bergbau verbracht hat, viele Jahre auch in Clausthal und Zellerfeld. Er hat dann also versucht, zum Beispiel durch die Anwendung von Maschinen und bestimmten Apparaturen den Bergbauarbeitern das Leben einfacher zu machen. Er hatte dann Papiere geschrieben, wo er meinte, wir müssten Bergakademien gründen. Dann kam leider ein Krieg, es war der 7-jährige Krieg. Aber so Mitte des 18. Jahrhunderts sind viele dieser Bergakademien entstanden, unter anderem die in Freiberg. Warum ich mich dafür interessiert hatte, ein berühmter Wissenschaftlersohn Deutschlands hat dort seine Ausbildung gemacht, Alexander von Humboldt. Ist das eine Tradition gewesen, auf die du auch gestoßen bist und die dich interessiert hat?
Richtig, das ist genau richtig, ja. Leibniz zum einen, das ist für mich, ist der Deutsche in der deutschen Geschichte. Und er war nämlich wirklich nicht so Talent, aber er war Mathematiker und auch Astronauten und vieles, ja, also viel Philosophen und so weiter. Also er hatte auch Konfuzius dann gewisserweise hier nach Deutschland, nach Europa vermittelt. Und Bergbau sowieso als Tradition, also von Hannover zu Goslar, Kloster, war nicht so weit, auch zu seiner Zeit. Und war er öfter mal hier. Bergbau als sozusagen Rohstoff und Ressource, das war sowohl für Deutschland als auch für China eigentlich der Industriezweig überhaupt. Ja. Mittlerweile haben wir hier in Deutschland nicht mehr so viele Bergwerke. Eigentlich in meinen Augen nur Kani-Bergbau und Braunkohlenbergbau und ein bisschen Baumaterial, mehr nicht. Aber China natürlich der größte Bergbau in der Welt, immer noch.
Du bist dann der erste China-Beauftragte 2004 an einer deutschen Universität geworden. Was hat dich dazu gebracht, also war das deine Idee oder hat dich jemand daraufhin angesprochen?
Nein, das war nicht meine Idee, das war Idee vom Präsidium, damaligen Präsidium der TU Clausthal. Das war natürlich mit einer kleinen Geschichte gebunden. 2004, genau gesagt, ist etwa Anfang August, dann hatte eine 17-köpfige Delegation unter der Leitung des Präsidenten der Sichuan University meinen langjährigen Freund, Professor Xi Heping, TU Clausthal besucht 3 Tage lang. Und dann hatte er unseren Präsidenten, auch damals Vizepräsidenten, angesprochen und möchte gerne mit uns einen kooperativen Bachelorstudiengang gemeinsam aufbauen. Und das war sozusagen stand völlig am Anfang, aber innerhalb diesen 3 Tagen, das war wirklich sehr effizient, auch von anderen Seiten ein internationales Zentrum, jetzt heißt das Kloster, ich hatte damals gar keine Funktion, also nicht China-Beauftragte und so weiter, aber ich war tatkräftig daran beteiligt und mit einigen Professoren, vor allem auch mit meinem Freund, Professor Dr. Wolfgang Busch. Und dann haben wir einen A-Vertrag auch unterzeichnet, B, einen neuen Studiengang, dann mit entsprechendem Curriculum zusammengestellt. Und das ist Geo-Environmental Engineering. Und er ist dann zurück nach China gegangen, und dann dieses Programm unter Studierenden bekannt gemacht und Oktober dann schon mit ersten Jahrgängen von 32 Studierenden dort einen deutschen Kurs angeboten. Und etwa 7 Monate später nach Deutschland gekommen. Und dann hatte das Präsidium, damaligen Präsidium der TU Klaus da, gesehen, wie wichtig dieses China-Kompetenz beziehungsweise hier die Verbindung zu China, nach China und zu diesen Arbeitseffizienten und so weiter und so weiter. Und dann hat sowohl einen Präsidiumbeschluss gegeben und mich als China-Beauftragter ernannt und zu damaliger Zeit überhaupt der erste in an einer deutschen Universität.
Das klingt ja wie in Zeitraffer, also auch wieder chinesische Effizienz.
Ja.
Deine Spezialfachgebiete hier sind eigentlich Erdgas, Geothermie, aber auch die Speicherung und Nutzung von Kohlendioxid. Inwiefern verbinden diese Themen denn Deutschland und China?
Ja, das eigentlich ziemlich viel. Und zum einen, das ist eher der Erdgastechnik. Und das ist natürlich in Deutschland, was Erdgewinnung angeht, weltweit ziemlich vorne und auch von der Geschichte hier. Das ist sehr, sehr früh, viel früher als in China der Fall. Und auch Erdgasgewinnung mittlerweile natürlich wegen politischen Bewegungen, kann man so sagen. Die Gewinnung von Erdgas von Jahr zu Jahr geht immer zurück, was Produktion angeht. Das ist zum einen, wir gewinnen eigentlich dann von Lagerstätten mit schwierigen Bedingungen Teilgas. Und dann müssen wir auch fracken. Diesen Fracken-Technologie eigentlich ist sicher. Das Problem war nämlich sogenannten Fracken in Schiefergas-Lagerstätten. Sie wissen es ja, du weißt ja, dass da hier Schwierigkeiten gab, und natürlich auch in den USA. Und hier in Europa, in Deutschland, wird dieser Schiefergas als Dirty Gas gezeichnet. Und deswegen 2016 gab es ein Gesetzentwurf zu Verbot von Fracken in Schiefergas-Lagerstätten. Eigentlich ist schade, weil Deutschland von Reservoir her ist nach China und den USA Nummer 3 auf der Welt, was Reserve angeht. Und natürlich, wir haben jetzt sehr viele ausgeschöpfte Lagerstätten, die dann auch als zum Beispiel Energiespeicher für Erdgas, aber auch für Wasserstoff, Druckluft, CO2 benutzt werden können. Und das macht China genauso. Deswegen in diesen Bereichen gab es viele Kooperationen. Und das ist sogenannten, hier bei uns heißt das CCS, Carbon Capture Storage. In China ist mehr Utilization betont, deswegen CCUS oder CCUS, Carbon Capture Utilization and Storage, zum Beispiel um Erdausbeutungsrate zu erhöhen, das ist Englischsprache, Enhanced Oil Recovery oder Enhanced Gas Recovery mit CO2. Das mit CO2 kann man genauso auch Enhanced Geothermal dieses auch zu realisieren, das nämlich Geothermie Ausbeutungsrate.
Du bist über die TU Clausthal auch mit vielen chinesischen Universitäten verbunden. Ich habe jetzt nur in der Broschüre gesehen, die Tongji-Universität, und dann gibt es noch verschiedene andere, die du sicherlich alle auswendig kennst. Wie kam es zu diesen Kooperationen? Hast du die selber angeschoben? Sind die anderen Universitätsleitungen auf dich zugekommen?
Ja, wie gesagt, hier ist die Universität. Dann ist wirklich deren damaligen Präsidenten zu uns gekommen. Und die Tongji-Universität war anders. Das habe ich auch initiiert. Das war 2005 im Rahmen des Besuches des niedersächsischen Ministerpräsidenten Christian Wolff an der Tongji-Universität. Und dann haben beide Universitätspräsidenten diesen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Damals der Präsident der Tongji-Universität war Wang Gang, ein Alumnus der TU Clausthal. Und mit Wang Gang sind wir sehr, sehr stolz. Er war nämlich 5 Jahre lang hier bei uns an der TU Clausthal promoviert und geforscht und dann 18 Jahren in Audi und in der Forschung und Entwicklungsabteilung und Ende 2000 zurück nach Shanghai zur Tongji-Universität gegangen. Und innerhalb 7 Jahren, noch nicht mal 7 Jahren, von einem Professor zum Forschungsminister Chinas aufgestiegen. Und das war, wie gesagt, Ende 2000 zurückgegangen. Und 2001 hatte er zuerst die Fakultät für Fahrzeugtechnik aufgebaut an der Tongji-Universität und 2002 assistierenden Universitätspräsidenten, 2003 Vizepräsidenten, 2004 Präsidenten, 2007, genau gesagt, 27. April zum Forschungsminister Chinas gerufen.
Er hat ja dann auch immer wieder Deutschland besucht. Ich denke mal, er spricht auch Deutsch, wenn er hier promoviert hat.
Viel, viel besser als meine deutsche Sprache.
Und die Tongji-Universität wird ja auch, wer sie nicht kennt, sie ist ja auch von einem Deutschen gegründet oder mitgegründet worden, schon, ich glaube, vor über 100 Jahren. Und Deutsch sprechen hat dort eine gewisse Tradition. Die Universität wird auch immer gerne besucht. Zum Beispiel Frau Dr. Merkel hat ja die Tongji-Universität auch besucht. Sind die Beziehungen zu Tongji besonders eng oder wo kann man deutsch-chinesische Partnerkompetenzen am besten einbringen?
Ja, das ist natürlich, die Tongji-Universität ist einmalig, muss man sagen. Tongji-Universität ist tatsächlich von einem Deutschen gegründet, und zwar 1907. Das heißt, in 2 Jahren feiert man dort 120 Jahre. Diese Universität hat, gehe ich davon aus, dass es mehr als 100 deutsche Partneruniversitäten. TU Clausthal ist einer davon. Ja? Und dort wirklich zum einen werden deutsche Sprache zum großen Teil als erste fremde Sprache angeboten. Zum anderen gibt es dort an der Tongji-Universität mehrere, also sozusagen gemeinsame Gründungen zwischen Tongji-Universität und deutschen Universitäten, auch mit der Unterstützung der chinesischen und hier deutschen Regierungen. Ich nehme nur ein Beispiel, heißt das CDHK, chinesische deutsche Hochschulkollegen. Und das ist zwischen Tongji-Universität und 4 deutschen berühmten Universitäten wie TU Berlin, Braunschweig, München, Aachen. Das ist Masterstudiengänge und mit Top-Abschluss. Es gibt auch angewandten chinesischen, also chinesisch-deutschen Hochschulkollegen für angewandten Wissenschaften. Da ist einen sozusagen wirklich ein Konsortium von mehr als 30 deutschen Fachhochschulen zusammen mit der Tonsuniversität. Sie sehen alleine diesen zwei Gründungen, also auch dann schon deuten dann hin, dass da die Zusammenarbeit zwischen Tonsuniversität und deutschen Universitäten eigentlich weit und breit auch in der Tiefe stehen.
Was die TU Clausthal natürlich so besonders macht, ist ja auch das Kompetenzzentrum China hier. Es soll ganz allgemein Wissen über China verbreiten. Wie kam es zu der Gründung und welche Aufgaben hat man sich vorgenommen?
Ja, das war im Rahmen einer BMBF-Ausschreibung, und zwar 2016. Und das war nämlich im Rahmen der sozusagen China-Strategie, aber nicht der Bundesregierung, sondern des damaligen BMBFs. Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und das müsste 2014 sein. Veröffentlicht daraufhin hat Wang Gang als Forschungsminister auch eine Deutschlandstrategie veröffentlicht. Also Wang Gang war nämlich Forschungsminister, deswegen das war auch nicht der chinesische Regierung, sondern der chinesischen Forschungsministeriums. Und basiert auf diesen China-Strategie des BMBFs wurde die erste Ausschreibung genau zum Thema Aufbau China-Kompetenz 2016, wie gesagt, und dann veröffentlicht. Ich als Hochschullehrer und dann an diesen Ausschreibungen teilgenommen, zum Glück auch zum Zug gekommen. Und dort habe ich nämlich genau dieses China Kompetenzzentrum der TU Clausthal beantragt. Und im Prinzip eigentlich drei großen Aufgaben. Erstens, die Grundkenntnisse über China zu vermitteln, auch Kultur, Bildungssystem, politisches System und so weiter, auch Hochschulsystem. Und zweitens, um China-Kompetenz an Nicht-Chinesen an der TU Clausthal zu erhöhen. Und drittens, nämlich Austauschprogramm zu fördern. Nicht nur Chinesen nach Clausthal, sondern insbesondere deutsche Studierenden und deutsche Lehrenden zu unserer Partneruniversität in China auszutauschen. Und um China-Kompetenz aufzubauen und zu erhöhen, dann haben wir unter anderem eine China-Woche. Das ist sozusagen mit Serienveranstaltungen von ab 2018 organisiert, durchgeführt.
Ich selber hatte mal die Ehre, an einer China-Woche teilzunehmen. Es gab viele Vorträge. Ich glaube, es war die Landesregierung Niedersachsen mit involviert, aber auch viele Experten, Professoren und auch Gäste aus China. Dieses Jahr hat wieder eine stattgefunden. Berichte doch mal, wie sich die China-Woche seit der Zeit entwickelt hat.
Die China-Woche am Anfang, das war wie gesagt 2018, dann haben wir noch keine feste Form gehabt. Und mittlerweile haben wir sozusagen eine feste Form, ganze Wochen von Montag bis Freitag. Meistens Montag ist Eröffnungstag mit Politiken und berühmten Persönlichkeiten und Universitätspräsidenten, Präsidentin, auch Landesregierungsrepräsentanten. Van Gang war zweimal mit dabei, zwar nicht persönlich, aber online eingeschaltet und live gesprochen und mitdiskutiert. Dann meistens dienstags ist Studierendentag. Also das heißt Angebote für unseren Studierenden, insbesondere unseren nicht-chinesischen Studierenden. Und der Mittwoch ist immer Wirtschaftstag. Also das heißt entweder chinesischen, deutschen Wirtschaftsbeziehungen, aber auch internationalen Wirtschaftsbeziehungen unter manchmal gespannten geopolitischen Lagen. Und der Donnerstag ist immer so ein Fachtag. Nämlich wir organisieren zum Beispiel in diesem Jahr European Silo. Workshop zum Thema Wasserstoff, Hydrogen. Und Freitag, das ist der Tag für Hochschulkooperation. Wir haben es genannt, chinesischen, niedersächsischen Zusammenarbeiten im Hochschulenbereich.
Seit 2 Jahren hat die TU Clausthal eine neue Präsidentin und sie möchte ihre China-Kompetenz ja auch erweitern. Du hast sie deswegen jetzt nach China begleitet, ich glaube zum 2. Mal. Wie läuft so eine Reise ab? Was sind die Stationen, die man da durchläuft?
Gerne berichte ich die zweimaligen Begleitung unserer Präsidentin, Frau Dr. Sylvia Schattauer. Der erste China-Besuch war September 2024 und da waren 2 Stationen. Zuerst Chengdu, dann Beijing und von Beijing zurück wieder nach Deutschland. Sie hatten nämlich maximal nur 1 Woche Zeit. 3 Stationen, noch Kunming dazwischen. Und wir haben es Sichuan University, unseren Partneruniversitäten in Chengdu besucht und Southwest Pezzoni University auch in Chengdu. Das ist unsere zweite Partneruniversitäten in dieser gleichen Stadt. Aber auch Southwest Jiaotong University. Diese Universität ist noch nicht unsere offizielle Partneruniversität. Wir sind aber jetzt in Verhandlungen mit dieser Universität, um kooperativen Bachelor-Studiengänge gemeinsam aufzubauen. Und deswegen, da war nämlich ein Besuch auch dort und für unsere Präsidentin war ziemlich interessant. Jiaotong ist eigentlich Verkehr und Kommunikation in Deutsch. Jiaotong ist in Chinesisch, aber dieser Universitätsname wird nicht ins Deutsch übersetzt, einfach in Chinesisch übernommen. Und dort haben wir dann Transrapid in kleinem Labormaß dann auch gesehen, selber erlebt. Und wir haben es auch zum Beispiel dieses Teststrecke gesehen mit einer Geschwindigkeit von 660 km/h. Und das war natürlich sehr interessant. Und wir haben es dann, meine Alma Mater, auch unsere Partnerunitäten, Community of Science and Technology, auch besucht. Auf dem Campus gab es nämlich dieses sogenannten Shenin-Mofa. Ja, das ist aber mit Batterie getrieben. Und das ist nur innerhalb dieses Campuses möglich, dass man muss mit Handy scannen und dann harte Zahlen, dann kann man da damit fahren. Ja? Das war ziemlich spannend. Und wir sind dann nach Beijing gegangen und dort Wangang auch besucht. Wangang hat uns etwa 2,5 Stunden empfangen, uns auch zum Mittagessen eingeladen über das Thema New Energy Vehicles, also neue Energiefahrzeug, gesprochen. Er hat auch eine ganz kurze Präsentation dann vorbereitet, war ziemlich beeindruckend. Dann haben wir auch wirklich unter sehr, sehr spannender Zeit haben wir da dieses chinesische Mauer besucht, nur 1 Stunde, aber war ziemlich starker Regen und auch kalt, aber trotzdem beeindruckend.
Deine Beschreibung klingt so, als wenn China und vor allen Dingen seine Forschungsuniversitäten ungeheure Schritte in der Innovation unternehmen und auch mittlerweile Anlagen bauen, wie beispielsweise dieser Hochgeschwindigkeitstransrapid, die ja mittlerweile in Deutschland sogar gar nicht mehr existieren. Wie ist deine Prognose? Wird sich dieser Trend fortsetzen? Kehrt sich bald vielleicht sogar es so um, dass immer mehr Europäer, einschließlich Deutsche, nach China fahren müssen, um Spitzenforschung zu sehen?
Ich bin nicht so optimistisch, auch nicht pessimistisch. Ich meine, China und Deutschland kennen auch Sonnen. Zusammenarbeiten, was Technologieentwicklung angeht, im Militärbereich ist was völlig was anderes, aber im Zivilbereich kann man doch ruhig zusammenarbeiten. Und ich meine, Geist der deutschen Ingenieurwesen, das ist immer hochgelobt, auch heute in China, und präziser und so weiter. Aber Chinesen haben natürlich auch andere gute Eigenschaften wie Fleiß, wie diese Lernfähigkeit, wie sozusagen immer zielstrebig und so weiter. Also wenn da zusammenarbeiten, dann ergibt sich definitiv noch größeres Potenzial, Innovation zu sein und Ergebnisse noch fruchtbar zu bekommen. Und deswegen, ich plaudiere eigentlich diesen Zusammenarbeit.
Lieber Michael Ho, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich fand, es war sehr erhellend. Auch vieles deiner Biografie ist sehr erhellend. Und der Ausblick gefällt mir gut, weil ich darin auch wieder die konfuzianische, chinesische Weisheit entdecken kann, dass man trotz aller Unterschiede doch das Gemeinsame suchen und finden kann und als Basis nehmen kann für Kooperation. Vielleicht, wenn diese Sichtweise auch mehr Deutsche hätten, vielleicht wird sie auch über dein Kompetenzzentrum vermittelt, glaube ich, haben wir eine ganz passable Zukunft.
So sehe ich auch. Deswegen bin ich auch gerne bereit, sozusagen diesen Zusammenarbeit zu fördern.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.